Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg zu dir. So prallten Pazifismus und Realismus im Kalten Krieg geradezu poetisch aufeinander. Dass ein militärischer Konflikt heute realistisch ist, wird kaum noch bezweifelt. Aber schon ein überregionaler Stromausfall bringt unsere Zivilgesellschaft ins Wanken. Denn mit dem Katastrophenschutz ist es in Deutschland nicht weit her, verglichen mit skandinavischen Ländern. Innen- und Verteidigungsministerium sind jetzt aufgewacht und präsentierten diese Woche einen sogenannten Pakt für den Bevölkerungsschutz. 10 Milliarden Euro sollen bis 2029 investiert werden. Nur ein Anfang. Die große Lücke, Zivilschutz in Deutschland, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Meine Kollegin Alexandra Gubser, Sie sind Leiterin des Berliner Studios des Schweizer Fernsehens SRF. Daniel Baldisch, stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied im Innenausschuss, im Verteidigungsausschuss und in dem sehr wichtigen parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Geheimdienste. Sebastian Gold leitet das Projekt THW Connect des Technischen Hilfswerks und Professor Martin Voss leitet das Krisen- und Katastrophenforschungsstelle KFS abgekürzt. Viele Abkürzungen heute an der Freien Universität Berlin. Herr Voss, bevor wir uns diese Einzelheiten des Paktes, den ich jetzt gerade erwähnt habe, anschauen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Wie blank stehen wir eigentlich da?
Also fragt man die Leute, die auf der operativen Ebene unterwegs sind, fragt man Behörden auf der Länder- oder kommunalen Ebene, dann sagen die, ja, wir haben einen immensen Investitionsstau. Fahrzeuge sind veraltet, die Unterkünfte rot. Das ist so die eine Seite, ja, da sind wir blank. Wir haben einfach über Jahrzehnte da eben eingespart. Nun ist die Lage natürlich insgesamt eine ganz andere und diese Lücken werden jetzt damit angegangen. Da sind wir blank und tun etwas. Ob das aber den Gefahren angemessen ist, was tatsächlich gerade gesellschaftlich hierzulande und im Globalen und so passiert und uns dann auf unterschiedliche Art und Weise gefährdet, das ist dann nochmal auf einem anderen Blatt zu denken.
Herr Gold, es fehlt ja aus Sicht von Hilfsorganisationen wie dem THW am meisten an Ausrüstung, Strukturen, Vernetzung. Sie bauen da jetzt auch gerade was auf. Was geschieht da gerade oder was kann man da machen?
Also, Sie hatten gerade gesagt, Hilfsorganisation. Das THW ist dann nicht eine Hilfsorganisation im klassischen Sinn, sondern wir sind eine Behörde und unterstehen dem Bundesinnenministerium. Was wir aufbauen, ist, dass wir in Fahrzeuge investieren müssen, dass wir in Liegenschaften investieren müssen, dass wir in die Personen investieren müssen und in die Ausbildung investieren müssen. Und weil Sie mich angesprochen hatten mit THW Connect, ich baue auf hier dadurch, dass wir jetzt den Bereich Zivilschutz, dass der wirklich mehr Aufmerksamkeit hat, muss auch ein Teil der THW-Leitung in Berlin präsent sein. Und Präsidentin, Vizepräsident sind oft in Berlin, aber wir brauchen eine Stelle, die immer in Berlin ist. Und da bin ich jetzt eben der Ansprechpartner.
Aber die ist es gibt ja Stimmen, die sprechen von Alarmismus in Sachen Bevölkerungsschutz, was Herr Gold gerade angesprochen hat. Zivilschutz soll ja stärker mit Verteidigung, mit militärischer Verteidigung verzahnt werden. Das muss ja auch so sein, denn lässt sich ja kaum voneinander trennen. Ist diese Kritik berechtigt?
Nein, denn ich finde, Zivilschutz ist ja erstens Vorbereitung und zweitens, wir haben ja Anfang des Jahres hier in Berlin auch gesehen, 3 Tage Stromausfall, 30, 40, 50.000 Menschen mehrere Tage ohne Strom in Kälte. Also Vorbereitung ist ja nicht nur für den Fall eines Kriegs, sondern tatsächlich auch für, aber auch Naturkatastrophen oder eben auch für in dem Fall Stromausfall infolge eines Anschlags. Also kein Alarmismus, sondern gute Vorbereitung.
Frau Gubser, der Zivilschutz scheint ja ein Teil der DNA der neutralen Schweiz, der Schweizerinnen und Schweizer zu sein. Das hat historische Ursachen. Zumindest glauben wir das in Deutschland so.
Ist nicht falsch.
Bitte?
Es ist nicht falsch.
Es ist nicht falsch. Fühlen Sie sich in Deutschland sicher? Sie arbeiten ja jetzt schon seit einiger Zeit in Berlin.
Nicht wirklich. Also wenn ich sehe, wie schon eine Übung abgebrochen werden muss, weil nichts funktioniert, ein supponierter Chemieunfall, man musste alles wieder einpacken, weil nichts funktioniert hat. Wenn ich sehe, der Stromausfall, mehrere Tage sitzen Zehntausende im Dunkeln, man vergisst Leute einfach, dann beruhigt mich das nicht wirklich. Und das sagt mir, ich muss selbst für Schutz sorgen oder für eine Vorbereitung. Also ich habe immer genug Essen, Trinken zu Hause für mehrere Tage. Klopapier, wenn es nicht 10 Rollen noch vorrätig hat, dann werde ich nervös. Also man muss halt selber gucken.
Jetzt war es ja gestern in der litauischen Hauptstadt Vilnius, gab es ja einen Alarm. Die Bevölkerung und die politische Führung mussten da Schutzräume aufsuchen wegen einer mutmaßlichen Drohnenbedrohung. Das ist nicht unwahrscheinlich dort, liegt ja direkt an der Grenze zu Weißrussland, beziehungsweise, also Belarus bzw. zu Russland. Wenn so etwas bei uns passieren würde, Herr Voss, was würde da passieren?
Also Sie sagen, es kommt eine Drohne hier in unser Luftraum.
Eine mutmaßliche Bedrohung, die sich dann nicht als tatsächlich real herausgestellt hat.
Also ich bin von den Abläufen nicht der Richtige. Da müsste ich den Ball wahrscheinlich an Herrn Gold weiterspielen, wenn der das sagen kann. Aber der Sozialwissenschaftler kann wieder sagen, auch Herr Gold wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das ganz sauber durchzudeklinieren. Trotzdem gerne gleich der Ball zu Ihnen. Erst einmal nur, also es löst natürlich Verunsicherung aus, ja, auf allen Ebenen, eben auch auf der politischen, auf der Verwaltungsebene, bis hin eben natürlich zu der kommunalen, wo dann die Menschen direkt irgendwie davon Wind bekommen, da ist irgendwas. Also diese Unsicherheit als solche, die entfaltet ja eine gewisse Dynamik. Und was dann passiert, naja, das steht in den Sternen, würde ich mal sagen. Ja, wir müssen dann eben uns mit einer ganz neuen Lage erst einmal vertraut machen. Und das ist im Grunde genommen der Prozess, glaube ich, in dem wir jetzt gerade stecken, dass wir dieses Vertrautmachen vorwegnehmen und uns besser darauf einstellen, was wäre denn wenn. Und dann können wir irgendwann auch sagen, naja, wenn die dann kommt, dann wird wohl das oder jenes auch wirklich passieren oder greifen an Maßnahmen, an Reaktionen, so wie es mal geplant war.
Viel Konjunktiv. Ja, Herr Gold, wenn Sie gleich die Frage aufnehmen.
Ich nehme sie gerne auf. Das Entscheidende für uns ist heute Abend und in diesen Wochen, dass wir uns endlich mal Gedanken drüber machen, was dann passiert. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Aufregung ist und wie das abläuft, aber dass wir endlich mal ehrlich darüber sprechen und uns jetzt beschleunigt Gedanken darüber machen, wenn eine Drohne kommt und die nicht abgeschossen wird rechtzeitig, wo die einschlägt, darüber machen wir uns gerade alle Gedanken. Und das ist etwas, das hat man sich, glaube ich, diese Frage hat man sich vor 1-2 Jahren noch nicht getraut, in Deutschland
zu stellen. Keinen Moment zu früh.
Ja. Bitte. Keinen Moment zu früh. Keinen Moment zu früh.
Wenn ich aber sagen darf, das Szenario, was Sie da jetzt mit der Drohne ansprechen, das klingt immer noch so, als ob da könnte ja mal etwas passieren. Ja, was ja de facto längst läuft, ist, dass jeden Tag etwas passiert, dass eben noch nicht immer gleich ganz groß so dieses Szenario mit der Drohne verkörpert. Aber die hybriden Angriffe passieren tagtäglich. Die Beeinflussung der öffentlichen Meinungsbildung ist ein omnipräsenter Faktor. Eben Sabotageakte haben wir gesehen und wissen wahrscheinlich oft gar nicht, ob es da noch mehr gibt, was wir gar nicht so klar verorten und zuschreiben können und so weiter. Also es passiert ja schon ganz, ganz, ganz viel. Die Drohne bringt das dann nochmal in ein besonderes Bild hinein, aber es ist eben ein breites Spektrum an Gefahren, die wir immer schon ausgesetzt
haben. Was hybride Angriffe angeht, Herr Balli, könnten Sie was erzählen als Mitglied des Deutschen Bundestags? Der Generalsekretär des DRK, des Deutschen Roten Kreuzes, die Krise, das sei das neue Normal. Ist das für uns, ist das so, haben wir das schon verinnerlicht? Oder das heißt einfach eine andere Art der Einstellung zu solchen Vorgängen und nicht nur aus den Fernsehnachrichten sich das holen und sagen, naja, mich betrifft es ja nicht.
Ein klares und entschiedenes Jein. Ja, weil wir dauernd durch neue Arten der hybriden Bedrohung angegriffen werden. Wir haben vor 2 Jahren sehr lange und sehr häufig über das Thema Unterseekabel in der Ostsee gesprochen. Deutschland hat reagiert in der NATO, CTF Baltic ins Leben gerufen. Und ich glaube, wir sind da mittlerweile ganz gut aufgestellt. Wir hatten letztes Jahr im Herbst das Thema Drohnen. Da war 2, 3, 4 Wochen das ein ganz, ganz großes Thema in der Öffentlichkeit. Wir haben reagiert, Drohnenabwehrzentren, Drohnenabwehreinheiten, Änderungen im Luftsicherheitsgesetz. Und das Thema ist, glaube ich, mittlerweile zumindest aus der Öffentlichkeit raus. Und die Frage ist ja aber immer, und da komme ich zum Nein, sind wir vorbereitet, was ist das Nächste? Also ich glaube, wir wissen nicht, was sind die nächsten hybriden Maßnahmen, die kommen werden. Sie werden kommen und wir wissen nicht, welche sie sein werden. Und ich glaube leider, wir sind nicht darauf vorbereitet.
Also learning by doing. Die Schweiz gilt ja manchen noch so als Insel der Seligen. Also wenn Sie sich mal die Wunschliste deutscher Auswanderwilliger ansehen, steht die Schweiz, glaube ich, auf Platz 1. Ist es tatsächlich so oder wie? Oder ändert sich auch in der Schweiz das Bewusstsein? Denn man hat früher die Landesgrenzen verteidigt. Man ist ja von vielen Ländern regelrecht umzingelt, schon seit Jahrhunderten. Das hat ja auch ein gewisses Bewusstsein erzeugt. Aber das spielt ja heute bei der modernen Kriegsführung nicht mehr so die Rolle. Ändert sich da auch etwas in der Schweiz?
Ich denke schon. Aber schon dieser Gedanke, dass man sich eher schützen muss, als jemanden anzugreifen. Die Schweiz wird nie jemanden angreifen. Dazu sind wir viel zu klein und das schon seit Jahrhunderten. Der Schutzgedanke, der ist psychologisch sehr tief verankert. Man sorgt vor, man bunkert sich ein. Wir haben 370.000 Bunkeranlagen, Luftschutzanlagen. Es gibt für jeden Einwohner einen Platz.
Es soll sogar mehr Plätze geben, ja, als die Schweiz Einwohner hat.
Das ist dann zwar vielleicht klein, vielleicht haben sie nur einen Quadratmeter, aber theoretisch gibt es Platz für alle. Und jedes Wohnhaus bei uns hat einen Luftschutzkeller, auch bei uns im Haus. Da hat es eine dicke Stahlpanzertür, es wird dort jetzt Wäsche aufgehängt und es kann auch als Musikraum gebraucht werden. Aber wenn es nötig ist, innerhalb von 5 Tagen muss der leergeräumt sein.
Ist das auch ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, möglicherweise auch historische Ursachen hat, dass es sozusagen in dieser DNA
Das kommt drin eigentlich vom Réduit her, vom Zweiten Weltkrieg, als die Armee sich auf die Alpenfestung konzentrierte, sich dorthin zurückgezogen hätte. Und dieser Gedanke, wir ziehen uns zurück tief in den Berg, das ist psychologisch ganz, ganz tief verankert. Es kam dann im Kalten Krieg, kam diese Luftschutzbunkerübung dazu. Mhm. Man hatte Angst vor atomaren Anschlägen. Man wollte sich so schützen. Und dann ist dieser Bau von privaten Bunkern, der ist regelrecht eigentlich explodiert. Natürlich gibt es auch öffentliche, die sind sehr viel größer. State of the art, da hat es Luftfilteranlagen drin, große Wassertanks, Toiletten für 2000 Leute. Das ist dann schon noch eine andere Nummer.
Aber Herr Voss, es fällt ja auf, Deutschland hat ja auch noch viel schlimmere Erfahrungen mit Kriegen gemacht als die Schweiz. Trotzdem ist das Bewusstsein bei uns da unterentwickelt. Warum?
Natürlich zu pauschal zu sagen, das Bewusstsein ist unterentwickelt. Man kann auch umgekehrt sagen, naja, gerade das Bewusstsein ist eben so tief irgendwie, das hat sich so eingegraben in die DNA, dass da Schlimmes passiert ist, dass man umso mehr in die Vermeidung geht oder die Verdrängung oder in Deutschland typisches Muster wohl. Wenn, dann kommt sowieso gleich die Atombombe und da können wir ohnehin nichts machen. Ja, das ist ein Narrativ, das übrigens auch von bestimmten Kräften sehr wohl bedient wird. Das zieht natürlich, dass man am besten dann eher sowieso gar nichts machen kann. Das Bewusstsein ist dahingehend unterentwickelt, würde ich mal sagen, dass wir die letzten Jahrzehnte kultiviert haben. Wir sind jetzt umgeben von Freunden. Dieses Tätermotiv in der deutschen Gesellschaft sozusagen, das rückte dann eben in den Hintergrund und sagen, ja, jetzt können wir aber auch was tun für die europäische Einigung und so. Aber insgesamt, anders eben als die nordischen Länder, haben wir damit das Bedrohungsszenario aus dem Blick genommen, gesagt, passiert sowieso noch Ziviles, wir haben Unwetter, darauf können wir uns fokussieren und den Rest brauchen wir nicht.
Das ist in der Schweiz aber auch so. Und Naturkatastrophen beschäftigen uns viel mehr als jetzt eine Bedrohung von Russland zum Beispiel.
Und ich meine, mit Naturkatastrophen haben wir ja auch schon praktische Erfahrungen gemacht. Eine Anfrage der Fraktion Die Linke im letzten Jahr hat es ja an den Tag gebracht, dass die Bundesregierung die Zahl der einsatzfähigen Zivilschutzhelfer in Deutschland gar nicht kennt. Und jetzt im 5. Jahr eines Angriffskriegs gegen die Ukraine wird jetzt dieser Pakt für Bevölkerungsschutz vorgelegt. Warum tut sich die Politik da so schwer?
Ich will noch einen Schritt weitergehen. Es sind ja nicht nur die Zahl der Zivilschutzhelfer, sondern wenn wir Zivilschutz in einem beispielsweise Kriegs- oder Spannungsfall, dann reden wir ja auch beispielsweise über die Frage, wer ist zum Beispiel Reservist oder Reservistin bei der Bundeswehr und auch die Frage, wer ist vielleicht aber auch in einer kritischen Infrastruktur beschäftigt, kann also da gar nicht weg. Und ich glaube, da kennen wir in unserem Umfeld wahrscheinlich alle die Menschen, die sind bei der Feuerwehr, die sind vielleicht noch irgendwie Elektriker bei den Stadtwerken, vielleicht sind sie sogar noch Reservist, die sind irgendwie dreimal auf dem Papier da, aber es ist nur eine Person. Und da muss jetzt schon auch seitens Bundesinnenministerium da zumindest, und das ist auch die Ansage, zumindest stichprobenartig mal erfasst werden, wie viele sind dann vielleicht auch doppelt oder dreifach quasi belegt. Und es braucht dann aber auch für einen solchen Fall eine klare Regelung, wie es dann eben auch die Priorität bleibt. In dem Beispiel wird die Person Reservist, geht sie zum THW oder bleibt sie bei den Stadtwerken und arbeitet als Elektriker? Ich glaube, das ist eine Frage, die, glaube ich, in Deutschland auch bisher nicht beantwortet ist.
Wobei, wenn ich das kurz aufnehmen darf, wir wissen eben das schon nicht, ja? wie viele Leute wir eigentlich für den zivilen Katastrophenfall für komplexere Lagen haben, weil sie eben mehrfach verplant sind. Aber was dann eben im Zivilschutzfall tatsächlich auf uns zukäme, das wird eine ganz andere Komplexität, weil eben dann zum Beispiel die Unterstützung der Bundeswehr eben nicht mehr wirklich einplanbar ist, ja, weil eben Geräte und so doch immer nur einmal verwendet werden können. Das heißt, ich finde es bemerkenswert, Sie haben ja völlig recht, das ist eben gerade der Stand der Diskussion. Wir wissen noch nicht mal, wie viele Leute wir so haben. Und dann sieht man daran, finde ich, wie weit wir weg sind eigentlich an realistischen, komplexen Szenarien, die wir eben eigentlich mit in den Blick nehmen müssten, wenn wir dann sagen, in 4 Jahren oder in 3 Jahren sollten wir ganz woanders stehen.
Wenn ich da vielleicht noch einmal anhaken darf, das macht Schweden, Finnland und wahrscheinlich auch andere Staaten machen das ja genau gut. Also, dass sie irgendwie für alle Menschen in der Bevölkerung sagen, du hast eine Rolle. Wir wissen vielleicht noch nicht, welche Rolle das ist, aber du hast zumindest die Rolle. Und ich glaube, dass das auch etwas für in Deutschland ganz, ganz wichtig ist, dass wir Menschen in einem Krisenfall sagen, du hast eine Rolle. Und wenn die Rolle nur ist, an der Gulaschkanone beim THW zu stehen und den Löffel zu rühren.
In der Schweiz hängt das mit der Wehrpflicht zusammen, weil Armee und Zivilschutz rekrutieren gemeinsam.
Dann darf ich da noch einhaken. Es wäre wichtig und ist wichtig, dass wir erstmal sagen, welche Rolle hat der Bürger, die Bürgerin überhaupt? Die Grundlage des Zivilschutzes ist jeder Einwohner, jede Einwohnerin in Deutschland. 83,5 Millionen Menschen. Und in diese Situation, wir hatten es vorhin mit der DNA, wie ist das in der Schweiz, wie ist das in Finnland, wie ist das in Schweden? Drum, das sind wir noch nicht. Und wenn jeder weiß, ich habe eine Rolle im Fall der Fälle, Naturkatastrophe oder Zivilschutzfall, egal. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich weiß, wie ich mir selber helfe. Ich weiß, wie ich meiner Familie helfe. Ich weiß, wie ich meinen Nachbarinnen und meinen Nachbarn helfe. Und dann kommen wir weiter mit den anderen Dingen. Wenn wir das schaffen, wenn wir da jetzt reingehen, und da war gestern nicht der Startschuss, aber darum bin ich gerade guten Mutes, weil das gestern ein guter Tag war für das Ganze, egal wo wir stehen. Und wenn wir da reingehen, der Bevölkerung das zu erklären, ohne Alarmismus, die Bevölkerung ist ja alles andere als doof, sondern einfach, der weiß ganz genau, in welcher Lage wir leben. Und wenn wir das schaffen, jeder von euch hat eine Rolle als Teil des Staates, dann haben wir schon eine echte Grundlage.
Will ich das kurz aufnehmen, was Sie gerade gesagt haben? Es gibt in der Schweiz eine Personalunion quasi zwischen Zivilschutz und militärischer Verteidigung. Sie sagen, das bei der Wehrpflicht wird das zusammen gezogen. Wir haben uns in Deutschland noch vor wenigen Jahren eine Luxusdiskussion geleistet, ob die Bundeswehr im Innern überhaupt eingesetzt werden darf. Da ging es ja jetzt nicht um irgendwelche Polizeimaßnahmen, sondern es ging einfach auch um genau solche Aktivitäten, über die wir jetzt reden. Das heißt, wir waren da noch ziemlich weit von der Realität entfernt.
Aber es war ja keine Luxusdiskussion, sondern eine des kulturellen Selbstverständnisses der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit. Nicht? Dass eben per se die Bundeswehr im Inland eben nicht eingesetzt werden darf. Das hat ja durchaus sehr gute historische Gründe. Heißt, wenn man darüber nachdenkt, jetzt daran was zu drehen, dann muss man durchaus auch mit darüber nachdenken, was macht das wiederum mit diesen Gründen. Die Motive sind deshalb nicht weg. Und das, denke ich, wirkt jetzt alles zusammen. Aber da würde ich die Debatte ganz woanders hinführen, wenn ich sage, naja, wir haben nicht nur das Verteidigungsproblem, sondern wir haben auch Probleme innerer Sicherheit über Cyber, über KI, über multiple eben technologische Entwicklungen, über gezielte Angriffe. Und wenn man das alles zusammen mit, dann kommt daraus auch eine Bedrohung für die Demokratie als solche, weil wir eben entsprechend darauf nicht so antworten können wie China oder wie Russland oder der Iran oder so, wo eben von oben gesagt wird, jetzt machen wir das. Wir brauchen die ganze Gesellschaft. Sondern wenn wir das, ja, aber die ganze Gesellschaft wiederum auch nicht nur als Rollenträger, sondern auch noch eine, die zusammenhält, die verteidigen will, die sich füreinander einsetzen möchte. Und, ja. So, ja. Und diese Motivationsfragen, da glaube ich, da sind wir wiederum noch ganz weit weg davon, den Diskurs so zu drehen, nicht nur jeder sollte zu Hause Vorräte haben und jeder hat seine Rolle und Aufgabe, sondern wie packen wir das eigentlich, dass wir nachher dann alle gemeinsam auch sagen, ja, wir wollen das hier auch verteidigen?
Aber wir hatten ja auch noch Diskussionen bei innerer Sicherheit zum Beispiel in Sachen Datenschutz. Das hat sich ja lange hingezogen, diese Frage, dass also manche, ja, also das gab es ja sogar in der Ampelregierung, die Grünen und auch die FDP haben sich ja massiv dagegen verwendet, da stärker. Bei innerer Sicherheit ist ja auch ein Aspekt, der hier eine wichtige Rolle spielt, sich da stärker in dem Bereich zu engagieren. Hat sich da auch so eine Art Bewusstseinswandel ergeben?
Teils, teils. Also ich glaube, wir sehen alle und die Diskussion, die wir in diesem Jahr, die ja schon teilweise losgegangen ist und die wir in diesem Jahr noch führen werden, Reform der Nachrichtendienste, ist ja so eine, wo, glaube ich, schon bei vielen auch das Verständnis gerade da ist, wir machen das nicht zum Spaß oder weil wir unbedingt Daten abgreifen wollen, sondern das hat irgendwie einen Zweck, nämlich den Zweck, uns auch verteidigen, jetzt schon zu müssen. Und gleichzeitig, wir sehen, und da ist zum Beispiel, glaube ich, der aktuelle Vorfall Signal Phishing so ein Punkt. Wir sind ja alle Ziel, also alle 630 Abgeordnete, Sie als Journalist und vielleicht wir alle hier im Raum und
so weiter. Das ist ein Messenger-Dienst, so der quasi gehackt worden ist.
Genau, also über sogenanntes Social Engineering, also gar nicht Ausnutzen einer technischen Schwachstelle, sondern Ausnutzen der menschlichen Schwachstelle, die vor dem Gerät sitzt. Genau. Und also das ist auch das und das trifft jetzt Abgeordnete des Deutschen Bundestages, das trifft Journalistinnen und Journalisten, Beamtinnen der Verwaltung und viele andere, aber eben auch Bevölkerung. Alle müssen wissen, da kommt gerade was auf uns zu und wir müssen alle eine gewisse Resilienz haben, wir müssen alle eine gewisse, in dem Fall, aufpassen und nicht einfach unseren TAN oder unsere PIN bei Signal eingeben, aber wir müssen auch alle zum Beispiel Klopapier kaufen, damit es nicht dann plötzlich wieder leer ist. Und eigentlich, ich glaube, wenn wir was aus der Pandemie gelernt haben, dass zum Beispiel Klopapier und Nudeln etwas sind, was ich erstens hervorragend lagern kann und zweitens, was im ersten Moment, wo die Nachricht kommt, da kommt gerade was und vielleicht könnten es irgendwo Versorgungsengpässe geben, Klopapier und Nudeln vergriffen sind. Und eigentlich, wenn wir durch deutsche Vorratskammern gehen müssten, müssten wir eigentlich sehen, alles ist voll mit Nudeln und Klopapier.
Aber ich glaube, es ganz ist kurz nicht so. Vom Klopapier und von den Nudeln einen kurzen Sidekick zum deutschen Staatsaufbau machen. Bund, Länder, Kommunen. Da fällt in dem Zusammenhang, worüber wir jetzt gerade reden, oft Kompetenzgerangel. Die kooperieren nicht zusammen. Da macht jeder, was er will, vor allen Dingen auf Länderebene nach dem Motto, die Erde ist eine Scheibe und besteht aus den Umrissen meines Bundeslandes. Ist das, Herr Gold, noch eine realistische Einschätzung, dass da sehr viele Reibungsverluste stattfinden?
Ach, das überlasse ich der Politik, diese Diskussion, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber für uns ist es elementar wichtig. Wir werden immer auf Anforderungen aktiv. Und nehmen wir den Stromausfall Berlin. Der Stromausfall Berlin im Januar diesen Jahres war an einem Samstagmorgen. Und wir waren als TRW kurz nach 8 Uhr bereits angefordert. Und darauf kommt es doch an, dass wir die Strukturen voneinander kennen und dass man sich aufeinander verlassen kann. Dann wird man angefordert und dann wird zusammengearbeitet. Natürlich wäre es ein Zentralstaat, ist vielleicht einfacher, was Sie vorhin sagten, und dass man von oben durchregieren kann. Aber das ist nicht unsere Realität und zum Glück nicht. Zum Glück sind wir anders aufgebaut. Und da muss man halt Kompromisse machen. Und da muss man schauen, dass man in den Zeiten, in denen wir jetzt leben und die wir die letzten Jahre hatten, dass man, wir nennen es immer in der Krise Köpfe kennen, ich nenne es in der Krise Strukturen kennen, dass man genau weiß, wer hat was als Vorsorge, wer hat welches Gerät, dass man weiß, die Feuerwehr hat das THW hat das, die Hilfsorganisationen haben das, die Bezirksämter ticken so, der Landkreis tickt so und dann kann man wirklich zusammenarbeiten. Ich würde wirklich die Zeit jetzt lieber, nicht heute Abend, sondern grundsätzlich die Zeit in diesem Jahr nutzen, dass wir das fokussieren und nicht eine Bund-Länder-Diskussion machen.
Jetzt kann man ja noch mal die Frage stellen, von der Schweiz lernen heißt Ziegen lernen. Die Schweiz ist ja geradezu ein Ausbund. Die Schweiz ist ja geradezu ein Ausbund von Deregulierung und von Föderalismus. Der offizielle Staatsname Confederatio Helvetica. Die Kantone sind sehr autonom in vielerlei Hinsicht. Ist das in der Schweiz auch ein Problem, dass da die Rechte nicht weiß, was die Linke tut?
Weniger, aber es gibt auch einen Kompetenzgerangel. Nehmen wir jetzt den Zivilschutz. Der Zivilschutz, wie gesagt, es wird rekrutiert mit Militär, der Bund macht die Vorgaben. Aber die Kantone bestimmen im Alltag, wo gehen die hin. Und da ist natürlich die Naturkatastrophe näher als irgendeine diffuse, hybride Bedrohung, die Armee jetzt gerne besser sich drum kümmern würde. Also da gibt es Friktionen und auch beide haben Personalnot. Auch das ist immer noch ein großes Problem. Ich glaube, der Sollbestand ist bei 72.000 Angehörigen für den Zivilschutz. Wir sind bei 57.000 im letzten Jahr. Jetzt seit 1. Januar gilt, dass man jetzt bis zum 40. Altersjahr Zivilschutz machen muss, nicht mehr bis 36. Man will auch vom Zivildienst Leute rüberziehen. Allerdings, das gibt Probleme, weil die fehlen dann andernorts wieder. Also es ist da auch vieles in Bewegung und die Politik hat auch noch ein paar Knacknüsse.
Heißt das, dass man nur Reservist oder Reservistin ist oder muss man tatsächlich auch zu einer Übung antreten?
Ja, das ist militärisch organisiert. Es gibt einen WK, Wiederholungskurs, 3 Wochen im Jahr. Für 14 Jahre, glaube ich. Ja.
Was es bei uns ja nicht gibt. Ja. Dass es verpflichtend ist, meine ich.
Unser Milizsystem. Es sind alle, also Zivilschutz hat Militärdienst untaugliche, aber zivilschutztaugliche Leute werden rekrutiert. Aber es können auch Frauen können kommen und Ausländer, wenn sie, glaube ich, den C-Ausweis Niederlassung haben, können auch kommen. Mhm. Es gibt auch Informationsveranstaltungen des Bevölkerungsschutzes, teilweise obligatorisch. Da müssen Frauen antraben, es müssen Ausländer antraben. Wer nicht kommt, wer schwänzt, der zahlt eine saftige Buße. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber so versucht man auch, den Zivilschutz aufzustocken, bekannt zu machen und eben das Bewusstsein zu schärfen.
Wenn sich das zu sehr fragmentiert, diese Fragen, die jetzt ganz wichtig sind in Sachen Zivilkatastrophenschutz, bräuchten wir da zur Koordination tatsächlich mehr Zentralisierung?
Ja, Herr Gold hat es ja eben schon angesprochen. Also diese Debatte ist so alt wie die Bundesrepublik, glaube ich.
Das wäre eine Verfassungsänderung.
Ja, genau. Aber auch diese Frage kommt nach jeder größeren Katastrophe auf den Tisch. Wird immer wieder aus ähnlichen Argumenten dann zwischen Bund und Ländern hin und her geschoben. Am Ende tut sich nichts. Und das ist auch keine einfache Antwort dazu sagen, das sei so. Tatsächlich profitieren wir in vielerlei Hinsicht vom Föderalismus. Und es ist eben auch eine demokratische Gewaltenteilung da drin. Also das hat ja so komplexe Effekte, die sich bei weitem nicht nur auf diese Frage Zuständigkeiten jetzt im Zivil- oder Verteidigungsfall beschränken, dass wir da nochmal besondere Regelungen brauchen, um nachher stärker koordiniert durchgreifen zu können. Das wiederum ist, glaube ich, auch gerade schon, sagen wir mal, auf dem Tableau bei allen angekommen. Ob das denn reicht, zusätzlich noch wieder zentrale Gremien zu schaffen und man damit schon den Hebel ansetzt, ist wieder eine nächste Frage. Das werden wir, denke ich, jetzt diskutieren. Dann würde ich eher sagen, das Problem ist, wir werden diskutieren und wir werden wieder eine Weile diskutieren und vielleicht in 2-3 Jahren feststellen, oh, das reicht doch noch nicht. So wie beim gemeinsamen Koordinationszentrum Bund-Länder, wo man etwas geschaffen hat, was in der Schlagkraft mindestens noch fragwürdig ist, würde ich sagen. Ja.
Jetzt fließt ja erstmal Geld. 10 Milliarden Euro bis 2029, wenn das durch den Bundestag geht. Ich gehe mal davon aus, dass es das auch tut.
Meine Stimme.
Reicht das? Gut, das ist schon mal ein guter, beruhigender Hinweis. Reicht das? Jetzt nicht nur bis 2029. Man kann ja sagen, wir haben ja jetzt was gemacht. Und es gibt ja auch noch viele andere Verpflichtungen im Militärischen, im Sozialen. Also das heißt, Schuldendienst und so weiter, Ihr Parteichef ist ja nicht zu beneiden für das, was er dann in den nächsten Jahren auf die Beine stellen muss.
Augen auf bei der Berufswahl.
Gut, okay. Also wir bedauern ihn jetzt nicht, Lars Klingbeil, aber gut. Reicht das?
Also wenn reicht das bedeutet, wir machen das jetzt einmal und ab jetzt legen wir die Füße hoch? Nein. Reicht das, weil wir, wenn wir zurückgucken auf die letzten 10, 20, 30 Jahre, dann ist reicht das vielleicht die falsche Frage, aber das ist richtig, richtig gut. Also wir sanieren jede dritte THW-Liegenschaft in Deutschland, wodurch wir dann es vielleicht auch wieder schaffen. Oder das heißt vielleicht, ich erlebe ja, also ich habe 2 THW-Ortsverbände bei mir im Wahlkreis, erlebe ja, wie motiviert die sind und dass die trotz der baulichen Gegebenheiten, also die Fahrzeuge stehen irgendwie draußen auf dem Hof, die Umkleiden sind nicht so, wie man sich das wünscht, dass die trotzdem jede Woche zu Übungen kommen und dass die motiviert sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch Liegenschaften sanieren, wenn wir es schaffen, eben noch neue Fahrzeuge hinzustellen, das ist ja auch eine Motivation für, das wissen Sie, total, tausendmal besser. Und deshalb, das ist ganz, ganz wichtig und ich finde, ich glaube, die Frage, reicht das, müssen wir nächste Woche stellen. Aber ich glaube, diese Woche ist es eine Frage, die vielleicht so ein bisschen unpassend ist. Ich will vielleicht noch auf einen Punkt von eben noch mal eingehen. Die Frage von, wie sieht das alles aus mit Bund und Ländern? Wir hatten bis 2015 beim Bundesinnenministerium die sogenannte Schutzkommission. Die hatte Heinemann 51 schon ins Leben gerufen, die sich technisch, wissenschaftlich mit Zivilschutz beschäftigt hat. Wissenschaftler aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Technik, Natur, Medizin, die sich mit der Frage beschäftigt hat, was braucht es jetzt, aber was braucht es auch für die Zukunft? Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, nicht nur zu schauen, was brauchen wir jetzt gerade, sondern auch, wie sind die Entwicklungen, Stichwort hybride Bedrohung, wie sind auch die Entwicklungen in den nächsten 10 Jahren, 15, 20 Jahren? Wie müssen wir Zivilschutz, wie müssen wir Bevölkerungsschutz da auch aufstellen und finanzieren?
Was brauchen wir, Herr Gold? Das tritt ja immer wieder auf, wir hätten zu wenig Schutzräume. Wir haben gelernt, in der Schweiz gibt es sogar mehr Schutzräume als Einwohner. In Finnland, glaube ich, sind 86% der Bevölkerung haben einen Platz in einem Schutzraum. Wir bräuchten etwa 71 Millionen Schutzplätze bei unserer Einwohnerzahl, um sozusagen das auch zu erreichen, diesen Wert. Wie sieht es eigentlich aus? Ist das etwas, was jetzt besonders wichtig ist, anzugehen? Es muss ja irgendwie auch geplant und konzipiert werden. Es muss ja irgendjemand, es kann nicht einfach jeder loslegen jetzt. Wo muss da jetzt als erstes was angesetzt werden?
Jetzt mache ich etwas, was Moderatoren überhaupt nicht wollen. Nochmal auf die Frage vorher zu antworten. Reicht das? Ich komme gleich auf die Schutzräume. Die Frage reicht.
Ich kann ja gleich sagen, reichen die Schutzräume
bei uns? Die Frage, reicht das, ist. Hätten wir die letzten 30 Jahre, hätte ich Ihnen jeden Tag, wenn die gestellt worden wäre, hätte ich gesagt, nein. Und jetzt kommt der Minister und sagt, oder nicht nur der Minister, sondern die Bundesregierung, wir investieren jetzt 10 Milliarden Euro. Ob das reicht? Im Zweifel nein. Aber das ist eine erhebliche Summe, mit der wir jetzt echt mal wirklich arbeiten können. Und wir werden nicht 72 Millionen Schutzräume, THW sowieso nicht, aber wir werden nicht 72 Millionen Schutzräume bauen. Das ist, glaube ich, auch nicht das Thema, sondern die Frage ist bei der Schutzraumkonzeption, wie kann man unterstützen im Bereich der Bauwirtschaft, die Wohnungen, die Liegenschaften, die U-Bahnhöfe, was kann man ertüchtigen, was kann man nutzen, wie kann man die Dinge härten? Nicht jetzt den Bau von 20, zum Glück haben Sie nicht Bunker gesagt, bis vor einem halben Jahr war immer Zivilschutz, also Verteidigung ist Bundeswehr und Zivilschutz ist Bunker. Zum Glück sind wir von dieser Diskussion schon weg. Insofern ist Schutzräume ein dankbares Thema, aber nicht wirklich das, wo wir jetzt sagen müssen, jetzt müssen wir da in Millionen Schutzräume investieren. Wir müssen klug agieren mit dem, was wir haben, das härten, das anschauen, dann mit dieser App kartografieren. Das weiß ich selber noch nicht, wie das geht, aber ich habe es gestern gelesen in dem Pakt für Bevölkerungsschutz. Das finde ich hochspannend, dass das drinsteht, dass man sich also diesem Thema widmet. Insofern bin ich da eigentlich ganz guter Dinge.
Es geht ja auch darum, dass man nicht nur jetzt Schutzräume direkt baut, möglicherweise auch in Privathäusern. Es geht ja um die Ertüchtigung von U-Bahnhöfen, Tiefgaragen, Tunnels. Da ist die Schweiz natürlich auch einfach. Schon an dem Gotthardtunnel, da gibt es ja gleich zwei. Mhm. Einen für die Bahn, einen für die Autos. Bringen ja schon eine Menge Leute unter. Ist das auch, gehört das auch zu diesem Standard dort, dass man ganz gezielt geguckt hat, welche Infrastruktur ist eh schon vorhanden, die wir benötigen und die man auch gut, sozusagen, das wäre eine Art Dual-Use-Gut, dass man also verschiedene Verwendungen auch noch hat.
Das wird mitgedacht. Also es gibt zum Beispiel auch Parkhäuser, die sind ganz normal im Betrieb als Parkhaus, gibt aber Schiebewände auf Rollen, die kann man schließen und dahinter ist ein Luftschutzraum für 2000 Leute. Und das gibt es überall in der Schweiz. Der mit 2000 Leuten ist, glaube ich, der größte in Genf. Aber solche Anlagen gibt es unter Schulhäusern. Unter Krankenhäusern gibt es eigentlich nochmals ein Krankenhaus, das aber funktioniert mit Operationssaal, mit eigenem Stromgenerator, mit allem, was dazugehört, das man im Notfall brauchen könnte. Das wird regelmäßig getestet. Und beim Neubau wird das auch, es gibt eine bestimmte Anzahl von Wohnungen für Wohnüberbauungen. Ab dann braucht es eine Luftschutzanlage oder man muss zahlen an eine öffentliche Anlage.
Das heißt, es war ja, haben wir auch solche Einrichtungen, auch die wir vielleicht nur, also ja, natürlich haben wir die U-Bahnhöfe und auch Tiefgaragen, nicht so wenige, die man gezielt ertüchtigen muss, gezielt ertüchtigen kann, was ja auch nicht so wahnsinnig viel Geld dann kostet, weil ja der ganze Rahmen oder die Infrastruktur schon da ist.
Also ich kann das überhaupt nicht baulich bewerten und schon gar nicht, was das dann am Ende wirklich kosten würde, wenn man das so anginge. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt auch damit, ich glaube, 2 Jahre läuft der Prozess, nicht der Bestandsaufnahme, was wir dann wohl hätten. Soweit ich weiß, es gibt noch nicht mal eine klare Heuristik, nach welchen Kriterien man dann wohl eigentlich Schutzräume wie bewerten würde. Das ist aber alles nur, sagen wir mal, die Substanz, die man braucht, um dann die viel komplexeren Schritte zu gehen. Wie kommuniziert man das jetzt? Wie bringt man das dann auch wirklich zum Laufen im Betrieb? Also wie kriegt man die Bevölkerung dazu, sich damit auch auseinanderzusetzen und so weiter? Und ich denke noch mal auch zur Frage, reicht das? Wir rahmen nach meinem Empfinden, der ganze diskursive Rahmen des Bevölkerungsschutzes, der ist viel zu eng nach wie vor. Wir schauen eben primär auf Bunker, ja, auf Fahrzeuge, auf Personale und denken, das ist dann der Zivilschutz. Das ist aber eben nur die eine Seite. Das ist nur das, wenn es passiert, dann brauchen wir diese zusätzlichen Unterstützungen. Das Eigentliche ist die Bevölkerung selber. Und das ist etwas genuin anderes. Die Bevölkerung muss schutzwillig sein. Sie muss sagen, sie will hier leben. Sie hält an den Institutionen fest. Sie vertraut den Ansagen, die dann da eben kommen. Das ist wirklich ein kulturelles, sagen wir mal, Gesamtgut, das von allen zu erwirtschaften ist. Und wenn wir diese Diskussion nicht auf diese zwei Säulen verteilt führen, dann werden wir immer wieder in diese gleichen Sackgassen laufen und sagen, reicht das, reicht das, reicht das. Während wir die andere Seite noch nicht mal mit in den Blick nehmen.
Also nehme ich das jetzt gerne auf, Herr Voss, diesen Gedanken. Wir haben es ja gesehen bei dem Stromausfall im Berliner Südwesten, was da alles an Defiziten aufgetreten ist. Man braucht ja dezentrale Anlaufpunkte. Da gibt es Wasser, da gibt es WLAN, da gibt es Strom, Wärme. Möglicherweise. Und auch Informationen, die man dann oft nicht hat, wenn man nicht ein altes Kurbelradio zu Hause hat. Man braucht Teams, die kranke und behinderte Menschen, die nicht mehr aus ihrer Wohnung raus können, aufspüren. Die müssen erst mal wissen, wo die wohnen, wer wo wohnt. Das ist ja eine Riesenaufgabe, die wir haben. Also gerade dieser Human-Faktor. Ist das, was muss da eigentlich gemacht werden jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus? Wie gesagt, wir haben ja gesehen, wenn was passiert, Hochwasser. Gut, das war natürlich ein Hochwasser, das also kaum zu bändigen war. Aber auch da hat sich ja gezeigt, wie wichtig es ist, dass das alles zusammengeht.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn Sie den Berlin-Einsatz nehmen, wir waren ja als THW unmittelbar auch mit dabei. Es war ja nicht alles Schrott, was da geschehen ist. Also es war ja kein katastrophaler Einsatz. Da ist viel gut gelaufen. Erstens, weil wir das erlebt haben und gesehen haben, dass wir dann im Ernstfall die Nachbarschaft haben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da wird beim Nachbarn geklopft oder bei der Nachbarin. Das müssen wir weiter forcieren, kümmert. Kennt ihr denn, habt ihr schon mal links und rechts, wenn ihr im Mietshaus wohnt, schon mal geklopft? Kennt ihr denn eure Nachbarn? Das ist das.
Aber wenn viele Berliner sagen, nee, selbst wenn ich da 20 Jahre nebenan wohne, quasi, kenne ich nicht.
Da haben Sie total recht, Herr Keller, und das ist doch wunderbar. Jeder kann morgen schon mal beim Nachbarn klopfen. Ist doch schon mal eine Zivilschutzmaßnahme. Ich will es aber nicht so sehr vereinfachen. Was wir gesehen haben, wir haben ja bei Krankenhäusern gibt es die Vorschrift, dass redundante Stromversorgung besteht. Das funktioniert auch. Das haben wir in Pflegeeinrichtungen nicht. Und darum haben wir als THW insbesondere viel Zeit darauf verwenden müssen, Anschlüsse zu suchen, wie man Pflegeeinrichtungen mit Strom versorgt. Da wäre es schon mal hilfreich, wenn wir einfach entweder gibt es eine Verpflichtung für Pflegeeinrichtungen, wenn nicht, dann zumindest dass Klarheit besteht, wie muss die Vorrichtung beschaffen sein, dass wir mit unseren Stromerzeugern, sei es von der Feuerwehr, sei es vom THW, dass wir dort helfen können. Und anhand dieses Berlin-Einsatzes, der wird zum Glück gut aufbereitet. Es war in der letzten Woche, am 11. Mai, war eine große Veranstaltung bei der Berliner Feuerwehr. Die nehmen das alle ernst und haben eine Auswertung gemacht, einen ganzen Tag lang, was lief gut, was lief schlecht. Und jeder, natürlich haben wir als THW auch unsere Auswertung gemacht, haben dann gemerkt, aha, da haben wir Defizite. Zum Glück können wir das jetzt finanzieren mit dem Paket oder zumindest einen Einstieg in die Betankung. Also wenn man THW ruft, dann will man ja primär, ich sag's mal platt, die großen Fahrzeuge, das große Gerät, dass wir dann eben Dinge betanken können, Aggregate, und dass eben dann Pflegeeinrichtungen laufen. Das ist jetzt nur ein Beispielfall. Das ist jetzt nicht dass die ganze Tapete, die ich Ihnen jetzt hier auflisten könnte, was man in diesen Dingen, wie man sich vorbereiten muss. Aber das, was wir jetzt schon wissen und was wir erarbeitet haben, ist schon genug, dass wir dieses Jahr bei der Feuerwehr, bei den Hilfsorganisationen, bei den Bezirksämtern, beim Land Berlin, dass wir daran arbeiten können.
Baldi, was wir jetzt an menschlichem Faktor, Herr Voss hat es gesagt, hören die Erfahrungen der Schweiz. Brauchen wir so etwas wie Zivilschutzunterricht in den Schulen? Geht es da schon los? Ist das auch, dass man eben es anbietet, vielleicht mal auf freiwilliger Basis, dass Menschen sich mal, einmal im Jahr zu einer Zivilschutzübung zusammenfinden, in einem Wohnblock, in einem Quartier, das lässt sich ja möglicherweise auch abgrenzen. Wäre das eine Ansatzmöglichkeit?
Brauchen wir es in den Schulen? Und das muss ich wirklich entschieden sagen, nein. Auch wenn Sie es mir jetzt übel nehmen. Sowohl weil ich selber Lehrer bin, als auch ich sträube mich dagegen, dass wir jedes gesellschaftliche Problem in Deutschland in die Schulen abwälzen. Also wir brauchen noch das Fach Glück und das Fach Steuererklärung und das Fach Finanzen. Wir dürfen die Schulen nicht überladen. Ich bin aber absolut bei Ihnen. Wir müssen den Raum finden, wo wir es schaffen, das Thema besser einzubringen. Und auch dafür, das ist vielleicht nicht die perfekte Lösung, ist der Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein vielleicht etwas, wo wir sagen können, das können wir so ein bisschen in Anführungszeichen ausbauen, mit so einer Komponente noch zum Beispiel noch dazu. Können wir häufiger es schaffen. Es gibt wunderbare Broschüren. Eine wird gerade rausgeholt. Es gibt wunderbare Broschüren. Wo können wir es schaffen, die stärker unter Bevölkerung zu bringen? Ich nehme bei ganz vielen Unternehmen auch ein Interesse wahr, die sagen, wir haben ja auch selber ein Interesse irgendwie dran, dass bei uns die Mitarbeitenden, selbst wenn zum Beispiel ein Stromausfall ist, dass die einmal wissen, sie können auch zu uns ins Unternehmen kommen, weil sie haben hier eine Steckdose, wo sie die Powerbank laden können und hier ist warm und hier können sie essen. Wir wollen ja auch selber darüber informieren. Deshalb braucht es die breitere Information unbedingt, aber bitte nicht in den Schulen. Ich glaube, das ist, auch wenn meine Frau Lehrerin ist, sonst kriege ich daheim Ärger, wenn ich ihr jetzt auch noch das auflade.
Wie ist es denn mit diesen Warn-Apps, die wir haben? Ist das schon ein guter Einstieg? Ich meine, die Gesellschaft digitalisiert sich, die Wirtschaft, die ganze Berufswelt, die Verwaltung soll digitalisiert werden. Da wäre es ja auch ein guter Ansatz, wenn wir da etwas hätten, worauf sich die meisten verlassen können, beziehungsweise die damit auch umgehen können. Wie sieht es denn da aus?
Die Warn-Apps sind elementar wichtig. Nina Warn-App zum Beispiel, aber es gibt auch andere. Aber man muss nicht aber. Es ist wichtig, dass man bereit ist, die runterzuladen, dass man die nutzt und dass man die versteht. Und darum ist das, auch wenn Herr Baldi sagt, nicht in den Schulen, aber wir müssen eben dahin, wo die Gesellschaft ist. Sei es in den Schulen, sei es in den Unternehmen. Das war auch mal die Idee vom Tag des Bevölkerungsschutzes. Da ging es nicht darum, dass die Bevölkerung zu einem Marktplatz kommen muss und sich was anguckt, sondern dass man in die Schulen geht, in die Unternehmen, in die Krankenhäuser, wo auch immer. Eine Möglichkeit wäre auch, dass man eben herangeführt wird. Diese Broschüre, ich habe sie wieder mitgebracht, ich hatte sie im Januar schon mal dabei, die ist wirklich nicht schlecht. Die ist sogar ganz gut vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wie wäre es, wenn wir damit anfangen, es kostet Geld, 40 Millionen Mal drucken und als Postwurfsendung, ähnlich wie in Schweden, mit einem Begleitschreiben, also nicht einfach, dass man denkt, das ist auch eine Broschüre und das schmeißt man weg, sondern mit einem Begleitschreiben, vielleicht vom örtlichen Bürgermeister oder Bürgermeisterin und wem auch immer, dass man damit anfängt. Frau Dupont, die im Europäischen Parlament sich sehr einsetzt für den Bevölkerungsschutz, hat die Idee, einen siebten Sinn, sowas Ähnliches im Fernsehen zu schalten oder in den Medien. Also es gibt, glaube ich, viele gute Ideen. Und man muss nicht alles umsetzen, aber einfach mal anfangen.
Gut, man könnte das natürlich mit einem Preisausschreiben auch versehen und kombinieren. Dann wird es wahrscheinlich etwas erfolgreicher sein. Sie hatten es vor der Sendung schon befürchtet, dass ich diese Frage stelle. Ich stelle sie tatsächlich. Sie haben sie schon beantwortet. Wie haben Sie sich denn vorbereitet auf diese? Wir kennen ja jetzt für 10 Tage Vorräte pro Tag, pro Person 2 Liter Trinkwasser. Wenn morgen was passieren würde, wären Sie da auf der sicheren Seite?
Ja. Ob dann damit man schon auf der sicheren Seite ist, ist einfach noch die andere Frage. Ja, aber diesen Vorrat, den halte ich wohl, ja.
Das macht auch Sinn und sollte auch 60%, glaube ich, haben es nicht gemacht, laut einer Umfrage.
85, also Bitkom Anfang des Jahres, 85% denken, es kommt ein durch Cyberangriff zu einem flächendeckenden Stromausfall, aber nur 15% sind vorbereitet.
Also ich habe mir nach dem Berliner Stromausfall habe ich mir ein solarbetriebenes Kurbelradio gekauft.
Auch wirklich? Mit Licht?
Auch mit Licht.
Ja, das habe ich auch. Also
das ist eine Art. Ja. Was ist, klingt jetzt etwas archaisch, aber genau das ist ja wichtig, weil Sie sonst keinen Zugang mehr haben zu öffentlicher Kommunikation. Das hat sich auch in Berlin gezeigt, dass das in den ersten Stunden für viele sehr unangenehm war.
Das ist auch eine App ein bisschen limitiert, by the way. Ja, ja. Das ist auch immer noch oft zu kurz gedacht. Also.
Ein Punkt, den will ich dann noch machen, Stichwort auch Nachbarschaft, Solidarität. Also auch da, man kann sich ja absprechen. In einem Haus mit 6 Wohnungen braucht nicht jeder einen Gaskocher. Das reicht einer, man muss sich absprechen.
Das war jetzt noch ein guter Ratschlag. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Alexander Gubser, bei Martin Voss, bei Daniel Baldi, Entschuldigung, und Sebastian Gold, dass Sie hier waren. Also wir werden uns das alles zu Herzen nehmen, hoffentlich. Und noch mehr hoffen wir natürlich, dass das nicht zum Äußersten kommt. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, Aktuelles gibt es noch bei Phoenix der Tag mit Stefan Kulle, darin unter anderem ein Treffen der NATO-Außenminister im schwedischen Helsingborg. Und da geht es ehrlich gesagt auch nicht um besonders angenehme Zukunftsszenarien. Bleiben Sie bei uns.